rechte und die linke Hand des Podcasts ist wieder zurück. Hallo liebe Hände, hallo liebe neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christian Weninger und mit mir verbunden ist, so wie alle zwei Wochen, der Oliver Hauser aus dem südlichen Burgenland. Man hört ihm aber nicht an, wer kommt in Wahrheit aus Salzburg. Lebt aber jetzt schon seit mittlerweile fast 2 Jahren dort. Ist ein bisschen angeschlagen, weil ich habe gehört und über Fotos gesehen, dass der Oliver an diesem Wochenende wieder mal auf einem Musikfestival war, das man natürlich leichter wegsteckt, wenn man Anfang 20 ist, als wie mit Anfang 50. Oder Oliver, wie geht's da?
Anfang 60, bitte. Ja. Und mir geht's tatsächlich ausgezeichnet. Erinnerst du dich noch an den Christoph und Lollo Podcast?
Ja.
Ja, ich habe mir gedacht, dass man so gehen wird, aber es ist nicht der Fall. Ich bin natürlich schon müde, muss ich zugeben, aber gestern bin ich um 9 Uhr schlafen gegangen und habe das wieder ein bisschen reingeholt. Liebe Grüße an der Stelle an unsere Freunde, den Bipo und den Dieter. Die waren nämlich mit mir gemeinsam auf dem Festival. Genau, und da habe ich einige Highlights mit denen erlebt, das kann ich da mal sagen. Unter anderem einen wunderschönen Stau, in dem wir dann gleich am Anfang gestanden sind. Und weißt du, was wir da versammelt haben für eine Band?
Na.
Busch.
Das gibt's ja nicht.
Ja, ist kein Schmerz. Ja das war doch ein Schmerz, aber kein Scherz.
Ork.
Ja, tatsächlich wollte man mit Busch einsteigen und dann Turbo-Bier. Leider haben wir beides versammelt. Sehr schade.
Naja, nächstes Jahr spielen die sicher auch wieder.
Das glaube ich ja. Die haben sicher so einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Na, oder spielen nicht auf die ganzen Festivals eh immer die gleichen Bands? Oder ja, ist das nur mein Eindruck?
Eigentlich, oder? Das ist auch mir schon aufgefallen, dass das durchaus sehr wenig durchgemischt wird, ja. Du, ja, aber so ist es.
So ist es. Und das stört euch nicht oder hat euch nicht gestört und genau deswegen lieben und schätzen wir euch alle drei so. Euch ist das wurscht. Ihr seid dort.
Ihr auf gute Dosen Ravioli.
Auf gute Dosen Ravioli und wahrscheinlich ein Dosenbier. Aber verlieren wir keine Zeit, weil es ist sehr spät, weil man kann ja jetzt ganz transparent sein. Mhm. Es gibt auch ein Leben nach dem Festival und so war heute, der heutige Montag, auch für mich ein sehr langer. Ich bin erst jetzt es ist kurz vor 8 Uhr, bin ja eigentlich erst seit einer Stunde jetzt zu Hause. Bin nur, stehe noch ein bisschen unter den Eindrücken des heutigen Tages und auch müde ein bisschen, aber da wir morgen ja schon veröffentlichen, also der Podcast geht fast live raus, haben uns sehr gut ausgemacht, finde der Olli und ich. Aber es hat vorher tatsächlich auch gar keinen anderen Termin mehr gegeben. Drum haben wir das heute machen müssen und jetzt geht's an und wie wir sagen, wir verlieren gar nicht mehr viel Zeit, sondern wir starten heute genau. Mit einem Podcast über George W. Bush und dort sagt der Olli schon auf und ich glaube, das ist, der will jetzt seinem Cousin, dem Dave, erklären, warum wir uns für George Bush entschieden haben. Das kann doch nicht ein Held von uns sein, oder Oliver?
Das möchte ich auch. Und ich möchte auch was verkünden, wo sich Dieter, mit dem ich jetzt das Wochenende verbracht habe, unter anderem, ja, sehr, sehr gefreut. Wird übrigens auch natürlich Grüße gehen auch und an einen unserer Helden raus, an den Fetti, der war da dabei, ne? beim Festival, also auch da natürlich hingehend. Liebe Grüße und an die Skispringer. Aber was ich sagen wollte ist, lieber Dieter, weil es so schön war mit dir am Festival, haben wir beide beschlossen, Christian und ich, das ist der erste Teil von einem 46-Teiler, weil wir machen jetzt alle, alle amerikanischen Präsidenten. Bis zu Bush.
Rückwärts, ne?
Ja.
Genau.
Ja, das wollte ich nur sagen. Und warum Bush? Lieber David, also David aus Linz. Es ist so, dass George W. Bush für den Christian, der selbst sie im Mitte-Rechts-Lager politisch befindet, einfach ein wirklicher Held ist.
Ist so ein Blödsinn. Was denn? Das ist jetzt draußen auf ewig im Internet, alle. Solche Lügen. Das wird dann rausgeschnitten, wenn es einen Nachruf auf mich dann gibt, nachdem ich tot bin. Werden die Sachen aus dem Podcast zusammengeschnitten, dann vom ORF oder weiß nicht, wo immer das dann gesendet wird. Mhm. Ja? Und dann kommt das mit der Rechtslager auf einmal. Da möchte ich mich entschieden dagegen verwehren. Das Mitte kehrt einfach raus.
Ja, eben. Na, interessanter Typ. Kann man mal machen. Also ich habe viele von deinen Vorschlägen sind für mich persönlich jetzt weniger interessant als George W. Bush, weil über den weiß ich eigentlich jetzt nicht so viel und würde auch in Bipo interessieren, weil da gibt es ja ganz interessante Vergangenheit auch und Rückbezüge auf berühmte, einflussreiche Familien.
Ja, wobei in Bipo wird man da, glaube ich, nicht befriedigen jetzt mit dem, was in den nächsten 92 Minuten dann noch kommen wird, weil da zu wenig Schwurbelei ist, glaube ich, für den Bipo. Aber vielleicht irre ich mich da. Gehen wir es einfach einmal an, oder?
Let's go.
Let's go. Das mit dem rechten oder Mitte-rechten Lager, das möchte ich jetzt nur mal klarstellen für alle, die mich noch nicht so gut kennen.
Ja, das stimmt bitte. Nicht. Nein, Christian ist natürlich nicht dort zu finden. Das war ein Gag.
Danke. Wo bin ich nicht zu finden?
Im Mitte-Rechtslager.
Ja. George Walker W. Also, das W steht für Walker.
Das hat George, jetzt aus dem Konzept gebracht.
Ja. George Walker Bush ist am 6. Juli 1946 in New Haven, Connecticut geboren. Und wie der Olli schon angesprochen hat, in eine sehr, sehr bekannte und einflussreiche Familie. Er ist wahrscheinlich ein Angehöriger einer der wohlhabendsten und einflussreichsten Familien, die es weltweit und vor allem in den USA jetzt auch gibt. Angeblich kann man seine Abstammung bis zu den Pilgervätern der Mayflower zurückverfolgen. Wobei ich mir da immer noch nicht sicher bin, Olli, und da möchte ich dich jetzt da mal fragen, diese Mayflower-Sache und die Pilgerväter, das wird ja in den USA immer so als ganz großes Ding und als Abstammung aus sehr hohem Hause und sowas irgendwie angenommen, beziehungsweise haben sie die das dann in Amerika erarbeitet, aber so wie ich das sehe, sind ja die da ausgewandert sind nach Amerika, Mayflower hin oder her, waren ja eigentlich die aus Europa weg sind, weil sie es in Europa nicht geschafft haben, oder?
Ja, das ist ja den
Amerikanern völlig wurscht. Nein, aber das sind jetzt keine total wohlhabenden Familien daherkommen. Die sind jetzt aus dem Grund eigentlich nur wohlhabend, weil sie schon seit Ewigkeiten da das Land ausbeuten, oder?
Mhm, genau. Du hast dir bereits dann auch die Antwort schon gegeben.
Gut, aber du hast mich bestätigt und da fühle ich mich dann dadurch auch wieder stärker.
Das wird
und
auch das letzte Mal sein heute.
Munterer.
Sehr interessant, Christian, habe ich gefunden, dass sogar seine Vorfahren eine Urenkelin von Pocahontas geheiratet haben soll.
Soll. Ich glaube, immer wenn es um Soll geht, dann vielleicht Bipo, das geht jetzt außer an die, bitte. Wenn du da mehr weißt, bitte schreib uns.
Das wäre nett.
Zudem hat er eine verwandtschaftliche Beziehung, auch wieder was für ein Bipo, zu 16 früheren Präsidenten. Ich glaube, da geht einiges nicht mit rechten Dingen zu. Sind es immer dieselben Familien, die da Präsidenten werden und an der Macht sitzen in Amerika?
Olli. Ist mir beim Bush das erste Mal aufgefallen eigentlich. Also das nehme ich ja gleich vorweg, weil du hast mir gefragt, was mein persönlicher Bezug zu Bush ist. Und unter anderem finde ich bei dem, es liegt natürlich auch da an meinem Alter dann, ist mir das erste Mal halt so aufgefallen, aha, okay, der da, was da ganz oben sitzt, in Amerika, das ist in den USA.
Von ganz hohem Berg, oder wo ist er gesessen?
Vielleicht? Ja, ganz oben, auf vom ganz hohen Berg.
Auf einen Thron voll Lügen.
Ja. Könnte durchaus auch eine Marionette sein. Das ist mir das erste Mal da irgendwie so. Weil davor habe ich irgendwie das geglaubt, ja. Da ist diese amerikanische Mentalität und dieses Brainwashen irgendwie halt auch, da ist man nur zu wenig reif vielleicht dafür. Und da glaubt man das und da findet man das auch sogar ganz cool und die sind alle total mächtig. Aha. Und dann kommst du irgendwie auch drauf, das stimmt doch nicht alles, so wie die Maschinerie das behauptet.
Das schon her. Mhm. Ja, da bin ich schon gespannt, da kommt sicher einiges nur raus. Sein Urgroßvater, es ist so nicht korrekt, was ich gesagt habe. Ihr merkt, ich bin wirklich schon sehr müde. Sein Großvater. Aber hey, aber trotzdem, wir liefern ab für euch, okay? Wir lassen euch nicht hängen.
Das war jetzt sehr lieb von dir. Also, ihr seht ihn ja nicht, aber wir haben gesehen, er ist ja so, die Augen sind so halbwegs zugefallen, da tut mir voll leid und das ist so weird. Aber hey, wir liefern ab.
Ja, wir liefern ab, wir lassen unsere Hände nicht hängen, weil das haben wir seit über 3 Jahren, kann man sagen, alle 2 Wochen abgeliefert. Das wird nicht mit einem George Bush enden. So. Sein Großvater war der Unternehmer und Senator Prescott Bush. Und wer von euch sich schon einmal eine Bush- oder Bush-Dynastie-Doku angeschaut hat, der wird um den Namen Prescott Bush nicht herumgekommen sein. Weil das war nämlich der Großvater. Und der erste Bush, der auch ein politisches Amt bekleidet hat. Der war nämlich Senator. Das war ein sehr großer, gebildeter, gut aussehender Mann. Senator-Material, so habe ich in einer Doku gehört.
Gibt es auch verwandtschaftliche Rückbezüge zu diesem brennenden Busch aus der Bibel eigentlich?
Das war wieder was für ein Bipo vielleicht, dass der da was außer
Kraul aus dem Hörer Bipo nicht. Zu viel des Guten, aber da nicht war.
Okay. Na, dann muss ich es verneinen. Also ich weiß es zumindest nicht, lieber Oliver. Okay. Und das war die letzte Bipo-Meldung. Ich werde mich jetzt wieder mehr auf den Dieter konzentrieren.
Ja.
Der Prescott Bush, der war verheiratet. Und zwar mit einer Frau, die den Nachnamen Walker getragen hat. Und Walker war eine andere sehr einflussreiche Familie. Also da haben sie zwei sehr einflussreiche Familien zusammengetan in dieser Ehe. Und die haben dann zum Beispiel den George H.W. Bush. Der hat auch das W für Walker, der hat dann Walker Bush, ne? Er hat das Walker Bush, hat dann auch der George W. Bush, das ist auch Walker Bush. Das hat auch ein Neffe vom George W. oder ebenfalls dieses Walker, das man als Vorname und als Nachname tragen kann. Im Namen dann. Wo er beide Familiennamen, das ist so wie Hauser, Glückserich. Wenn zum Beispiel Glückserich auch ein Vorname wäre.
Ach so. Und der Bush ist der Präsidentenvater vom George W.
Und seines Zeichens ebenfalls Präsident gewesen.
2018 verstorben.
Genau.
Und wie auch seine Mutter. Der hat beide Eltern im gleichen Jahr verloren.
Die Babsi Bush, ja, genau.
Verwandt mit der Babsi Shatter.
Ja, die wiederum mit einem Australier verheiratet ist, so viel ich weiß.
Das stimmt, glaube ich, ja.
Und wer auch mit einer Australierin verheiratet war, war der Thomas Muster, der allerdings jetzt wieder zurück ist in Österreich.
Genau. Und einen riesen Wampen gehabt hat zu der Zeit.
Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat er sich gut wieder trainiert. Nee, wer mehr darüber wissen will.
Vor seinem Comeback, weißt du.
Ja, ja, da hat er aufgehört zum Trainieren, ist, glaube ich, Hubschrauberpilot worden und
hat er Wampen Weingrundgutbesitzer.
Aber auch in Österreich, ich habe einen Wein gehabt einmal.
Wie heißt der?
Tom hat der geheißen. Ist aber auch schon wieder 10, 15 Jahre her. Das war, bevor ich die kennengelernt habe. War vor deiner Zeit.
Das war wahrscheinlich sehr trist. Und bitter.
Ja, zum Glück habe ich den Wein vom Muster gehabt, an dem ich mich festhalten konnte.
Ja. Hast du da mal ein Leibal von ihm gehabt, in der Unterhosen? Toms?
Nein.
Ich habe mal...
einen blauen Schläger habe ich mal gehabt.
Ja, das ist der Beste. Der David aus Salzburg hat den auch gehabt. Und hat da schon sehr gut damit gespielt. Mhm. Hätte mich fast geschlagen.
Er ist ja so schwach, echt?
Nein, er ist sehr gut. Der einzige von meinen Freunden, die wirklich ständig bei mir ist, der Bipo.
Geh, hör mir auf, dass du am Bipo rumhackst die ganze Zeit. Nein, komm mal wieder zum Wesentlichen zurück. Wir haben 11 Seiten vor uns und wir sind jetzt auf Seite 1. Also, liebe Hände, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst jetzt, gell? Das dauert ein bisschen. Barbara Bush, George H.W. haben einige Kinder. Der älteste ist der George W. Dann gibt es noch die jüngeren Geschwister Jeb, Neil, Marvin und Dorothy. Jeb kennt man vielleicht von seiner Zeit als Gouverneur von Florida, ja, von 1999 bis 2007. Und er ist dann ebenfalls 9 Jahre später, 2016, zur Präsidentschaftswahl angetreten, hat aber die parteiinternen Vorwahlen der Republikaner bereits verloren gegen,
überraschend,
wir wissen es, gegen wen denn?
Gegen wen er verloren hat?
Naja, das weiß ich nicht, na, sagst du? Ich weiß es nicht.
Donald Trump war das.
Ach so, ja. Aber Entschuldigung, ich habe es auch deswegen jetzt gar nicht so genau gehört, was du mich gefragt hast, weil ich war mit meinen Gedanken nur bei was anderen, weil dieser Chap, dem ist ja eigentlich, das war ja eigentlich der Intelligente von den Brüdern. Ja. Also dem ist ja wesentlich mehr zugestanden worden, auch von seinen Eltern, als dem
George man, W. Merkt man aber gar nicht, wenn man jetzt so Interviews von ihm sich anhört.
Genauso blöd wie der andere.
Aber du hast vollkommen recht. Ich wollte eigentlich erst später dazu kommen. Das zeigt sich dann sehr bei einer Wahl zum Gouverneurswahl von Florida, die zeitgleich war mit der Gouverneurswahl von Texas, in der sich der George W. durchgesetzt hat und der Chap eben verloren hat damals noch. Wo dann die Eltern interviewt werden und sagen, ja, natürlich, freuen sie sich für den George, aber sie sind irrsinnig traurig wegen Florida und dass der Chap nicht geschafft hat. Super. Ich glaube, erst durch die Wahl zum Präsidenten dann hat es der George W. aus dem Schatten seines Vaters geschafft und hat dann quasi den Platz Nummer 1 in der Familie übernommen und hat den Chap da überholen können, glaube ich.
Auch kein leichtes Los, oder? Wenn du Präsident werden musst der USA, damit du die Anerkennung von deinen Eltern erhältst.
Das stimmt eigentlich, ja.
Schon sehr arg.
Aber darum vergönne ich mir, dass er es geschafft hat.
Na, total. Ja, er ist halt ein Beißer. Eine Tigerer ist er. Das muss man jetzt. Er kommt dann nach seiner Mutter. Ist auch eine Tigerin gewesen.
Naja, das hat man in seinen ersten zwei Präsidentschaftsjahren dann nicht gesehen, weil da war er ganz viel irgendwie in Texas unterwegs, auf irgendeiner Ranch und hat ganz viel Golf gespielt. Also da hat er sich in andere Sachen eine Tiger, als man vom amerikanischen Präsidenten sehr erwartet hätte.
Okay.
Da waren die Umfragewerte waren ganz unten. Erst als da der Pippo wird es mir jetzt verstehen, aber angeblich zwei Flugzeuge ins World Trade Center reingeflogen sind, erst dann hat er an Umfragewerten wieder gewonnen. Das war.
Das hat sich ausgezahlt. Für ihn.
Das war für ihn eigentlich so gesehen ein ganz guter Deal, ja.
Na gut,
du machst das. Wir reden da blöd daher. Naja, er hat auch eine jüngere Schwester gehabt, Robin, die ist als Dreijährige 1953 an Leukämie verstorben. Hat auch seine Mutter dann erzählt, das hat ihn George irrsinnig verändert. Und natürlich waren die Eltern ja vollkommen dann am Boden zerstört, kannst du dir vorstellen, wenn dein dreijähriges Kind stirbt. Was der George gemacht hat, ist, er hat dann seine Eltern aufgeheitert. Hat dann immer versucht, sie zum Lachen zu bringen und lustig zu sein und hat versucht zu zeigen, dass er stark genug ist und so weiter. Also es hat ihm, glaube ich, extrem traumatisiert. Und wie so oft das passiert ja öfters, dass dann bei Familien dann Kinder sterben und was die Geschwisterkinder dann durchmachen und dass die Kinder dann sich eher um die Eltern kümmern, als wie die Eltern, die gebrochenen Eltern dann um die Kinder, ist auch kein Einzelfall. Aber es war eben, das wollte ich nur mal anführen, bei ihm auch der Fall. Es hat dann eine Zeit lang gedauert, einige Monate, bis die Mutter dann draufgekommen ist, die Barbara Bush, dass das jetzt einmal an der Zeit wäre, sich wieder um den George zu kümmern. Ja. Eine ziemlich ehrliche Ansage, muss ich sagen.
Absolut.
Von 1961 bis 1964 war George W. in der Phillips Academy, die auch sein Vater besucht hatte. Anschließend studierte er von September 1964 bis Mai 1968 Geschichte an der Yale University, wo, Olli, du wirst ja schon denken können, ebenfalls sein Vater studiert hat. Und ebenfalls auch Mitglied der Vereinigung, da könnte man mal eine Sondersendung machen, Skull and Bones war. Skull and Bones ist so ein studentischer Geheimbund, dem einige Sachen nachgesagt werden. Jetzt nur so kurz. Ein Geheimbund, der nichts Gutes im Schilde führt und wo irrsinnig viele mächtige Leute Mitglied sind, aber da dürft ihr irgendwelche Sachen, also die halten sehr dicht, da kommt nichts raus, da sind einige Präsidenten dabei, ob nicht sogar der Bill Clinton ebenfalls, Skull and Bones. Typ war. Also ein mehr, also da bin ich mir jetzt nicht sicher, da müsste man dann genauer recherchieren, aber da sind mehrere wichtige einflussreiche Leute dabei und dabei gewesen. Da haben wir unsere Meinung, der Tiger haben unsere Meinung, das werde ich für die Ferien, für die Sommerferien
versprechen. Ich habe das schon mal im Kopf.
Aber hör auf, dass du da an der Pippo herumreitest.
Nein, habe ich nicht gesagt, dass du Pippo ist. Ja, interessant. Da darf ich da gleich vielleicht was sagen, was mir irgendwie jetzt, was mir immer schon am Herzen liegt. Ja? Und zwar, dass man denkt, diese amerikanischen Präsidenten, die wechseln sich ja meistens auch ab, oder? Demokrat, Republikaner. Glaubst du, dass das einfach da irgendwie hinter verschlossenen Türen sowieso alles ausgemacht ist und dann sagt der eine, okay, jetzt rüsten wir auf und treiben es an die Spitze und dann setzen wir wieder einen Republikaner, einen Demokraten ein, der die Leute wieder ein bisschen versöhnt und dann setzen wir wieder einen Republikaner ein, der wieder Gas gibt, so, damit man das einfach steuert.
Es ist natürlich immer schwierig, so politisch jetzt da Stellung zu beziehen, weil es auch aus einer Emotion jetzt heraus ist und nicht viel fundiertes Wissen von mir da dahinter steht. Nur, eins möchte ich schon noch festhalten. Ist es tatsächlich so, dass immer bei Demokraten dann so großartig abgerüstet wird?
Mehr ehrlich zumindest. Jetzt? Aber ja? es ist eine andere Maschinerie dahinter, eine Publicity.
Anderes Wording.
Mhm, genau.
Aber das, was wirklich passiert, ist das echt so unterschiedlich? Da könnten wir uns einmal an einer anderen Stelle, könnten wir uns an einer anderen Stelle vielleicht wirklich einmal ausführlicher drüber unterhalten, weil ich glaube, das sollte wach sein dazu.
Ja, und den einen oder anderen Artikel gelesen haben.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube natürlich, das mit dem Abwechseln ist mir aufgefallen. Nur angenommen, die sind in derselben Studentenverbindung.
Ja, das ist spannend. So stoßen wir mal an. Ja, ihr könnt euch da mal, wenn euch das interessiert, schreibt uns da was dazu und dann werden wir uns da natürlich einigern, weil, wie du schon des Öfteren früher gesagt hast, gefährliches Halbwissen wollen wir da an dieser Adresse die rechte und die linke Hand des Podcasts nicht verbreiten. Wir stehen für gut recherchiertes Wikipedia-Wissen.
Nicht nur.
Ja, plus Zusatz. Genau.
Ja, er hat dann an der Harvard Business School ebenfalls studiert und hat den Master of Business Administration gemacht. 1997 heiratete er Laura Welsh. Die Zwillingstöchter Jenna und Barbara wurden am 25. November 81 geboren. Und da muss ich gleich was sagen, was jetzt in Wikipedia.net steht. Die Jenna Bush, die ist mir zufällig, jetzt hat es mir in meine YouTube-Timeline gespült, weil ich aus diesen britischen Comedian Ricky Gervais, also Autor, Darsteller, Regisseur Ricky Gervais und der Stand-Up-Comedian, den ich mir in Wien angeschaut habe vor ein paar Wochen, den verehre ich einfach, weil der einfach sehr schöne, lustige Sachen erzählt. Mhm. Und da war dann ein Interview zum Morning TV in Amerika und ich schaue mir das an und er macht sich total lustig darüber und ich denke mir immer, hey, die kommt mir so bekannt vor, die eine, die da sitzt, die kommt mir so bekannt vor, wer ist denn das, komisch, und er verarscht die ganze Zeit und dann erst am Ende, erst danach, nachdem ich das Video gesehen habe, bin ich drauf gekommen, dass das die Tochter von George W. Bush war, die Jenna Bush, die macht jetzt Frühstücksfernsehen. Also das Willkommen, wie heißt es? Guten Morgen Österreich.
Kaffee eines Ding.
Irgend sowas macht es. Aber okay. Halt in irgendeinem amerikanischen Staat. Egal.
Nein, es ist eine interessante, wichtige Sache. Also wichtig nicht, aber ja, interessant. Ja, absolut.
1976, also in meinem Geburtsjahr, wurde George W. Bush wegen Trunkenheit am Steuer in Maine befristeter Führerschein abgezogen. Er war alkoholabhängig zu dem Zeitpunkt, wo er nicht populär war, Party-Typ, war schon auf der Uni die ganze Zeit eher Party, Saufen, Frauen, Spaß. Ganz anders als sein Papa, der zielstrebig studiert hat und alles einfach sehr ernst gemacht hat. Hat das der George nicht gemacht. Er ist ja in eine Alkoholabhängigkeit geschlittert Dann hat ihm seine Frau das Messer an die Kehle gesetzt. Nicht in echt, sondern nur ja, bildhaft gesprochen. Er hat gesagt, entweder ich oder Jim Beam. Hat okay. George lange überlegt und hat sich dann für Laura Welsh entschieden.
Und für und eine dann Art seine Therapie, die was viele Amerikaner machen, wenn sie im Sumpf sind, nämlich die wiedergeborene Christenheit. Mhm. Das habe ich schon so oft jetzt gehört, dass das die Leute machen. Vorhin halt natürlich, also vorhin ausschließlich bei berühmten Menschen. Und das funktioniert scheinbar, ja.
Also bei ihm hat es funktioniert, er trinkt seither nichts mehr. Ist zweimal Präsident
trinkt worden. Trinkt seither nichts mehr. Das war voll. War ein Nagler, Hüsenhaufe.
Er noch.
Hat ja, schon seit getrunken eigentlich. Nein. Also Wasser, weil es ein warmer Tag war, schwüler und so.
Ja, zu wenig, befürchte.
Was hast du jetzt aufgemacht, wenn ich fragen darf? Diese
ich habe meinen Desperados aufgemacht.
Ah, schau, sehr gut.
Kennst du das?
Ich werde mal Stiegel aufmachen.
Kennst du das?
Desperados?
Kennst du Desperados?
Ja. Ich kann Flaschen öffnen, jetzt mache ich mir es mit der Klammerlmaschine auf. um die wichtigen Sachen
zu gut. Lassen wir mal die Alkoholsucht hinter uns. Hey, was wir heute alles haben? Heute haben wir Verschwörungstheorien. Alkoholsucht. Meine politische Ausrichtung hast du da auch schon durch den Kakao gezogen. Es vergeht keine Minuten, wo wir den Pipo nicht erwähnen. Ja, was ist denn da heute los? Heute ist eine komische Sendung. Ja,
sei es einmal wieder gut drauf.
Ja, drum lasse ich jetzt gleich das Ganze mit der Prairie Chapel Ranch, die er sich gekauft hat 1999, aus. Oder?
Zu Recht. Ja, sicherlich.
Gehen wir zum Wehrdienst in der Nationalgarde und zu seiner Unternehmertätigkeit. 1968, also am Höhepunkt des Vietnamkriegs, verpflichtet sich George Bush, genauso wie sein Vater, zum, naja, nicht genauso. Sein Vater hat ja im Zweiten Weltkrieg gekämpft, wurde abgeschossen von Japanern, zufällig unter anderem. Das ist auch eine witzige Sache, das muss ich auch noch sagen. Vielleicht weiß er da der Bipo mehr. Ich bin jetzt nur da bei dieser Doku da drauf geschossen und mir gedacht, wow, was für ein Zufall. Pass auf. George Bush, der Ältere, ja, wird im Zweiten Weltkrieg im Pazifik irgendwo von Japanern abgeschossen. Muss sein Flugzeug notlanden. Dann hat er das Glück, dass ein amerikanisches U-Boot zufällig in der Nähe ist. Und das, was nur ist, dieses amerikanische U-Boot hat einen Matrosen mit einer Kamera, der dann auch noch zufällig ein bisschen Film mit hat und die Rettung von George H.W. Bush nur mitfilmen kann.
Leck.
Das, was der ein Video beweist oder ein Film beweist dafür, dass der da gerettet wurde. Ist das nicht voll der Orge Zufall?
Das ist der zweitgrößte Zufall der amerikanischen Geschichte, meiner Meinung nach.
Voll, dass der nachher Präsident wird und sein Sohn auch und so.
Ja.
Ja, na gut, ja. Nur so am Rande. Der George, oder willst du?
Nein, ich wollte nur fragen, ob du wissen willst, wer der Größte war, aber macht nichts.
Naja, sag's.
Bei einem anderen Podcast.
Was das war der Größte? Das ist
ein
Cliffhanger. Na, sag's.
Das ist ein Cliffhanger.
Sag's.
Das mache ich beim nächsten Wrestling-Podcast. Also, wart's drauf. Das nächste Mal, wenn der Catcher dran ist, dann werde ich das dann droppen.
Okay, passt.
Otto Wanz vielleicht.
Also, hat sich der George W. Abe, oder W., wie er liebevoll genannt wird, hat sich ebenfalls verpflichtet. Für 6 Jahre, allerdings nicht wirklich zur Navy oder zur Army, sondern zur Nationalgarde. Und er hat die Grenze zu Mexiko im Düsenjet verteidigt. Ja? Mhm. Ist ein sicherer Posten gewesen, hat ihm nichts passieren können. In dieser Nationalgarde-Abteilung da haben viele prominente Kinder gearbeitet während des Kriegs, das wird nicht einzogen werden. Und das stelle ich Ihnen jetzt mal so. Ja, da hat er auch Zeit gehabt, da viel zu feiern. Und war, glaube ich, eine ganz gute Zeit für ihn. Die Unternehmertätigkeit hat er dann 1978 begonnen. Und zwar heute genauso wie sein Vater wieder. Und das zieht sich jetzt durch diesen Podcast durch. Das sage ich euch gleich. Es ist ganz oft genauso wie sein Vater. Also es war ein großes Vorbild. Nicht nur für ihn, sondern auch für seinen anderen politisch ambitionierten Bruder Jeb. Mhm. Er wollte auch ins Erdöl-Business einsteigen. Natürlich waren da die größten und lukrativsten Felder ja schon vergeben, weil das war zu Zeiten, wo sein Vater kam nach Texas, nur einfacher. Jetzt war schon vieles vergeben, ja. Und er hat sich das sehr anstrengen müssen, um ein bisschen Kohle zu machen. Und die einzige Kohle, die er wirklich gemacht hat, war mit einem Baseballteam, nämlich mit den Texas Rangers. Mhm. Da hat er einen kleinen Teams, Anteil.
Öl und politische Machtstränge, das passt alles gut zusammen.
Ja, bei den Texas Rangers war es allerdings so, dass er nur einen ganz kleinen Prozent, 5% des Baseballteams hat er erworben, um $500,000. Hat sich allerdings die ganze Zeit so gegeben, als ob er der Besitzer des Baseballteams wäre. Und das ist ja ganz gut bei den Leuten angekommen, auch bei den Fans. Das Stadion ist aber ein bisschen ins Alter gekommen. Das heißt, es hat ein neues Stadion her müssen, ein größeres, wo mehr Leute hereinpassen. Nur war es so, dass die ganzen Felder rundherum nicht dem Team gehört haben, sondern irgendwelchen Bauern, die dann auf Druck seines Vaters und der zu dem damaligen Zeitpunkt auch Präsident war und andere einflussreiche Menschen aus dem Umfeld zwangsenteignet wurden, dass der Bush mit seinen Texas Rangers da ein größeres Stadion hinbauen hat können. Sind Leute vertrieben worden, zwangsenteignet. Also das war einzigartig in den USA. Bis zum damaligen Zeitpunkt hat es ein Gesetz gegeben, dass das verhindern hätte sollen, aber das haben sie dann halt nur verabschiedet, dass das dann Realität geworden ist. Und da hat der Bush dann sein Investment von $500,000 innerhalb weniger Jahre auf 15 Millionen geschoben. Und das war eigentlich das erste und einzige Mal, dass er Kohle verdient hat. und dann ist er Gouverneur von Texas worden, 1994. Ja, und dann 98 hat er es für 15 Millionen verkauft. Sowas. Mhm. Ja, was sagst du dazu?
Naja, das habe ich sogar schon mal gehört. Weil ganz unvorbereitet gehe ich heute doch nicht rein. Ich habe mich mit einem Podcast vorbereitet, der war sehr interessant, war englischsprachig, habe es super verstanden. Und da ist das auch erwähnt worden. Da haben wir auch schon gedacht, ja, das ist alles ein Wahnsinn. Diese ganzen Machenschaften hat mir sehr an kommunistische Machenschaften erinnert. Da einfach Leute zwangsenteignen und dann seine eigenen wirtschaftlichen Interessen durchsetzen. Alles nicht sehr sympathisch, lieber Christian.
Na. Gehen wir zu seinen politischen Anfängen einmal zurück. Er hat es 1978 bereits probiert, in einem Kongresswahlbezirk von Texas im 19., um genau zu sein, anzutreten. Hat es aber nicht geschafft. Zwei Jahre später ist sein Vater der Vizepräsident geworden, unter Richard Nixon. Und dann hat der W entschieden, so lange nicht für ein politisches Amt zu kandidieren, solange sein Vater öffentliche Ämter bekleidet, weil er nicht immer mit seinem Papa verglichen werden wollte. War aber im Wahlkampf beteiligt und ja, hat da ganz viel gemacht. Dann Gouverneur von Texas. 94 ist er zum Gouverneur gewählt worden. 98 hat er das Ganze wiederholt. Ist abermals zum Gouverneur gewählt worden und hält er ganz gute Statistik, was die Todesstrafe angeht. Er war da sehr stramm und konservativ und hat in seinen 8 Jahren Amtszeit in Texas 152 Leute nicht zum Tode verurteilt, das haben die Richter gemacht, aber hinrichten lassen. Sag ich schon arg, gell?
Ja, das ist
152.
Das sind alles so Dinge, jetzt was das du wieder erzählst, was ich wirklich sehr interessant finde. Und ich finde es auch sehr schön, dass du trotz deiner Müdigkeit so tolle Geschichten erzählst, der tolle Geschichten, interessante Sachen erzählst. Nein, ich will es nicht schon wieder ins Lächerliche ziehen, aber es ist wirklich sehr interessant. Und diese Mentalität, ja, erstens einmal die amerikanische Mentalität und dann nur dazu die Mentalität von amerikanischen Machthabern. Das sind Sachen, da kann ich mich nicht hineinversetzen. Auch wenn's mal, auch wenn ich es irgendwie versuche, aber die finden, das habe ich da jetzt auch zum Beispiel bei dem gehört, die sind wahnsinnig loyal zu Menschen, denen, die ihnen loyal sind und wahnsinnig hart zu Menschen, die ihnen wurscht sind. Ich glaube, das kann man so aber brechen.
Ja, ich glaube, das sind Machthaber generell so an sich. Aber was sie ein bisschen unterscheidet und was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, selbst wenn du, ich meine, gut, du kommst jetzt eh nicht an die Macht, wenn du nicht gewisse Kriterien erfüllst, aber zum Beispiel wirklich innerhalb von ein paar Jahren 152 Menschen nicht vom Tode zu retten, sondern weil der Gouverneur muss ja da jedes Mal, soweit ich informiert bin, dazu stimmen. 152 Mal. Der hat das und das gemacht, der hat da wen umgebracht, der hat da irgendwas Schlimmes gemacht, ja, passt, Todesurteil, vollstrecken, vollstreckt. Das ist schon eine Menge. Und da kann ich mir wirklich nicht von mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zwei das machen würden, zum Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur ein einziger zum Tode verurteilt würde, sondern sie würde halt im Gefängnis bleiben, passt da. Aber
also ich kann mir nicht vorstellen, dass das da wirklich, das muss halt einfach ausgeblendet werden, das ist eh ganz klar von solchen Menschen und die wissen halt auch ganz genau, dass ärnere Leid und ärnere Geldgeber halt eher da auch Hardliner sind, was solche Sachen betrifft. Und natürlich, ich habe auch ein Zitat von ihm jetzt gehört, da sagt er, ich versuche es auf Deutsch zu übersetzen, er Kind in der Mitte, mitten auf dem Broadway stehen und Leid umbringen und die Leid, seine Leid würden ihm nach wie vor würden.
Oder nein, das war der mehr. Trump, oder? War das nicht der Trump?
Nein, das war der Bush, glaube ich. Oder es war, okay, das kann
sein. Ich glaube, es war die Fifth Avenue und es war der Trump, oder?
Dann war, okay, war schon, weil das war dann der Jingle sozusagen, der Einstiegs-Jingle von dem Podcast, den ich da gehört habe. Dann waren das vielleicht verschiedene Zitate von verschiedenen Präsidenten, was die halt abhandeln. Und ich habe mir gedacht, die sind alle auf ihn zurückzuführen. Okay, aber wurscht, ist eh der eine wie der andere. Kannst alle diese Typen kannst in einen Sack stecken und mit dem Prügel draufschlagen und triffst immer den richtigen.
Das ist einmal aus. Das ist einmal ein Podcast. Ein Podcast der Verwirrung, des Hasses und der Müdigkeit. Aber, ja. Liebe Hände, ich sag's jetzt zum
17. Mal. Sieht man an, in China.
Vielleicht nehmen wir eh so. Wir lassen euch nicht im Stich.
Im Allgemeinen, also statt die rechte und die linke Hand des Podcasts, Verwirrung, Hass und Müdigkeit. Geht unser nächstes Projekt werden.
Ja, das stimmt. Na gut, auf jeden Fall. Er wird Präsident, Olli. Nach der Gouverneurschaft wird er amerikanischer Präsident und zwar wird er am 20. Jänner 2001 vereidigt. Er war der erste US-Präsident mit einem MBA-Abschluss. Auch nicht wirklich so wichtig, aber überraschend.
NBA oder MBA?
M.
M, okay. Master, oder?
Of Business Association, oder?
Genau. Academy vielleicht.
Master Business Academy, ja. Oder, was kann es noch heißen? Mann BA. Ja, fällt mir jetzt echt nichts.
Bananenabschluss vielleicht, ja.
Mega der Meister Mega Bananenabschluss. Der Mega Bananenabschluss. Ja. Er hat dann einige Leute in sein Kabinett geholt, die schon bei seinem Papa im Team waren. Ramsey, Dick Cheney, Colin Powell, Condi Rice ebenfalls. Waren allerdings Leute, die am Anfang haben wir geglaubt, ja, okay, der zieht sich das gleiche Ding durch wie sein Vater, war aber gar nicht so, weil es waren eher Leute, die im Kabinett seines Vaters gar nicht so berühmt waren, sondern eher Außenseiter waren. Die hat sie eher dann geholt. Altgediente, Konservative. Ja.
Der ganze Stab vom Bush damals, ja. Colin Powell, ja. Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice und so.
Condi Rice,
genau. Die sind einem sehr im Ohr, ja, die sind einem sehr gängig. Heutzutage weiß ich das nicht mehr. Hm. Heutzutage weiß ich nicht einmal mehr, wer großartig gegen den amtierenden Präsidenten angetreten ist vielleicht.
Ich weiß ja nicht einmal gescheit, wer der Präsident ist.
Genau, das ist aktuell natürlich das Nächste, ja, das stimmt. Woran liegt das? Oder geht es dir auch so?
Vielleicht naja, gut, Sie haben ja da sehr wichtige, es hat 9-11 gegeben.
Ja,
zwei Kriege, die es ausgelöst haben.
Ja, ist der waren schon. Die Antwort geben.
Mhm. Okay, dann.
Super. Danke.
Bitte, bitte. Ich würde sagen, es ist schon sehr fortgeschritten. Wir gehen jetzt vielleicht wirklich nur mehr 11. September, hat sich jeder schon ein Bild gemacht davon in den letzten 20 Jahren oder es wurde uns halt gemacht, dieses Bild. Ja. Alles, ich glaub, was man da noch dazu sagt, hat es schon irgendwer anderer gesagt.
Okay? Genau. War es ein Inside-Job, war es keiner. Wir wissen es nicht. Da werden wir in unserem Verschwörungstheorie-Podcast genauer drauf eingehen.
Warum war es kein Inside-Job? Das würde mich jetzt aber schon interessieren.
Ich habe gesagt, war es einer, war es nicht, man weiß es nicht.
Ach so, ja. Wirklich klären können wir das sowieso nie, weil wir eh nie an die Infos kommen würden. Ne?
Wenn es wir erklären kann, dann die zwei Detektive von die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Also bleibt es dran.
Ja.
Kyoto-Abkommen, Treibhausgase, Ölbohrungen. No Child Left Behind, um nur mal ein paar Schlagworte der ersten Amtsperiode vom George Bush rauszuhauen. Es war so, dass der Krieg im Irak total rechtswidrig war. Weil,
rechtswidrig?
War rechtswidrig. Mhm. Weil da ist ja immer auch vom Colin Powell auch bei der UNO großartig verkündet, das mit den Massenvernichtungswaffen vom Saddam. Und das war dann ein Grund oder Legitimierung, warum man einmarschieren möchte. Sache war die, dass diese Waffen halt niemals gefunden worden sind. Mhm. Und diese Gegend schon seit 20 Jahren jetzt ins Chaos geführt wurden. Und das ist auf absehbare Zeit wahrscheinlich sich das auch nicht ändern wird, dass die ganz viel Ölreserven haben und dass da viel Kohle zu machen ist, ja, wissen wir mittlerweile auch. Und es hat einen schönen Versprecher gegeben, der George Bush, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich eh gesehen, hat jetzt unlängst erst einmal sich irgendwo hinstellen müssen und den Krieg Russlands, den Angriffskrieg, den die Russen gegen die Ukraine führen, zu verurteilen. Und da sagt er wieder auf Deutsch übersetzt, ja, das kann nicht sein, dass da jetzt jemand, oder ungefähr so sinngemäß, ein Mann mit Macht darüber entscheidet, dass man plötzlich im Irak einmarschiert. Ah nein, in der Ukraine einmarschiert. Und dann so, whatever. Und geht dann mit seinen. Hast du das gesehen einmal irgendwie?
Nein, leider.
Nein, ist ein schönes Video. Sehr cool. Und dann entschuldigt er sich nur, dass er schon 75 ist und.
Also.
Aber es war ein schöner, freudscher Versprecher, finde ich.
Zweitbeste politische Versprecher nach Alaba, how do you do?
Ja.
Ja, so ja, vielleicht wird er nur ein paar andere Versprecher präsentieren halt.
Ja, macht es halt. Ja. Bleib lieber bei mir und hilf mir da ein bisschen.
Darf ich dir noch was fragen? Wichtig nämlich, weil das ist mir vorhin eingefallen. 9-11, auch wenn man das jetzt ein bisschen an euch sozusagen auslagern, aber sehr interessant und erwähnenswert war ja auch die Reaktion. Also das vielleicht nur ganz kurz, oder? Dass man das kurz erwähnt. Kannst du dich an das noch erinnern? Wie du in der Schule gewesen
bist? Ja, kann ich mich erinnern, ja.
Genau, also das war ja legendär. Mhm. Braucht man jetzt eh gar nicht großartig drüber reden. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil wenn man den Karriere-Podcast sozusagen von so einem anhört, dann denke ich mir, das muss auch drin sein, weil das war schon sehr merkwürdig.
Ja. Ja, ich habe mir aber auch ein Doku gesehen, wo er genau darauf Bezug nimmt und warum er so reagiert hat. Weil,
deswegen habe ich es in die Waagschale geworfen, weil ich wusste, dass du noch was dazu zu sagen hast.
Ich weiß nicht mehr, ob ich es genau zusammenbringe, aber ich glaube, es war eher eine Schule in Texas oder irgendwo im Süden der USA. Und er sitzt dort und hört den Kindern beim Lesen zu. Und dann kommt, so wird es zumindest geschildert, wird ihm eben diese Nachricht zugetragen, dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist. Und er hat sich dann dazu entschlossen, einfach Ruhe zu bewahren, weil er kein Aufsehen erregen wollte und weil damals auch noch nicht klar war, dass irgendwie das ein Angriff ist. Es hätte ein Zufall sein können. Und dann bei der zweiten Maschine ist er erst hellhörig geworden. Und da war es auch klar, dass da jetzt irgendwie, dass das was Großes ist. Und dann sind sie weg und dann haben sie ja ganz lange in der Luft bleiben müssen, aus Sicherheitsgründen. Die sind ja dann da, weiß ich wie viele Stunden, einfach nur gekreist, sind in der Luft aufgetankt worden. Er wollte zu dem damaligen Zeitpunkt schon nach Washington fliegen. Seine Sicherheitsberater haben allerdings davon abgeraten, weil die Sicherheitslage überhaupt noch nicht klar war. So wird es in dieser Doku erzählt, von ihm persönlicher. Und er hat vorher drauf gedrängt, es hat ihm irrsinnig angefuckt, dass sie jetzt nicht nach Washington fliegen können und er dort seinen Mann stehen kann, sondern dass es so ausschaut, als ob er da der Feigling wäre, der sich irgendwo versteckt, irgendwo im Land und nicht auffindbar ist. Andererseits das Protokoll, wie heißen diese Sicherheitsbeamten, die den Präsidenten schützen?
Securities.
Ja, die haben da... besonderen Namen, bitte sagt uns das nicht in den Kommentaren. Die Leibgarde. Das sind die Prätorianer, oder? Bei den Römern. Na, egal. Die Leibgarde hat aber ein bestimmtes Protokoll und da war es für die an erster Stelle, dass sie den Präsidenten schützen und den Vizepräsidenten, den Dick Cheney, also da jetzt einmal hinsetzen dabei und der soll das Ganze leiten. Und da haben sie eigentlich den Bush total rausgenommen aus dem. Was wieder dafür spricht, dass er eine Marionette ist und dass man da die Leute werken hat lassen, die wirklich was zum Sagen gehabt haben. Weil bis er dann wirklich am Ort des Geschehens war oder zumindest in Washington ist ganz viel Zeit vergangen. Da sind ganz viele Entscheidungen getroffen worden.
Richtig, so viel dazu. Da ein Indiz für ihn. Als Strohmann.
Ja. Ja. Gut, dann haben sie Taliban gestürzt in Afghanistan, haben Saddam gestürzt im Irak, sind dort geblieben und den Nahostkonflikt haben sie nicht lösen können. Ja.
Und haben da ganz viel Dinge getrieben und nebenbei ganz viel Kohle gemacht in der Waffenlobby.
Genau, was sie auch noch gemacht haben.
Beifall geerntet.
Was sie auch noch gemacht haben, ist irrsinnig viel gefoltert. Unter dem Deckmantel des Verhörs ist es ja für Amis möglich, dass man auf ganz brutale Weisen foltert und verhört. In ausgelagerten Zentren in Guantanamo, ich habe auch was einmal gehört, dass in Polen ebenfalls so ein CIA-Verhörzentrum war und so, das ja, aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit, hat es wahrscheinlich mehrere gegeben. Es hat auf jeden Fall einige so CIA-Flüge gegeben, die über Österreich drüber gegangen sind, mit illegal Gefangengenommenen und laut, da gibt es unzählige Vergehen gegen die Menschenrechte. Die Amerika darf sowas anscheinend machen, wenn es darum geht, einen Terroristen zu fangen.
Das ist natürlich alles sehr praktisch gewesen nach 9-11, gell? Das ist halt einfach alles sehr, sehr viel leichter gegangen und man hat halt einfach nur sagen müssen, halt, 9-11, okay, passt, darfst foltern. Also gibt es ja natürlich eh.
Seid für uns oder gegen uns?
Sehr, sehr gute und interessante Dokus oder auch Serien, die da einfach ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, hinter den Vorhang. Und selbst das ist nur viel zu wenig. Ja. Aber ich muss gestehen, ich tue das auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil dann halte ich das alles nicht mehr aus. Wenn es so am Arsch geht.
Ja.
Aber ich für mich habe beschlossen, ich glaube, Foltern ist echt extrem beschissen und unangenehm.
Ja, voll. Bin ich bei dir. George Bush ist dann 2003 auf einem Flugzeugträger gelandet mit einem Jet in Top Gun-Manier und hat Mission Accomplished gesagt und eine kurze Rede gehalten. Und alle haben sich gefreut. Es war natürlich nur nett auf der wirkliche, also das wirkliche Ende des Krieges. Er hat sich, wie wir wissen, viel länger noch hingezogen. Aber er hat Publicity gehabt und er war irrsinnig stark im Rennen. Er war zu dem damaligen Zeit ein relativ berühmter Präsident. Dann gibt es eine zweite Amtszeit, also er hat dann 2004 wieder in den Wahlkampf gegangen, also er hat rechtzeitig den Krieg beendet im Irak, dass er dann Zeit gehabt hat für den Wahlkampf und ist wiedergewählt worden.
Es ist wirklich, wenn du das so sagst, dann klingt es irgendwie ironisch, aber das Traurige ist, es ist nicht ironisch. Das ist echt unfassbar, wenn man das einmal so zusammenfasst. Das ist wirklich irre, ja.
Ja, vielleicht ist es eh nicht schlecht, wenn man so ein bisschen übermüdet ist und ist ein bisschen ausgezehrt vom Tag, weil man es einfach so ganz salopp einfach einmal ausspricht, oder?
Ja, eben, dann merkt man die ganzen Gemeinheiten und denkt nicht viel drüber nach, weil dann merkt man, hat man auch gar nicht die Kraft, irgendwie vorauszulesen oder vorauszudenken. Und dann fällt man, dann redet man es und dann fällt man, Alter, was ist denn das für eine Scheiße gewesen? Oder immer noch.
Eigentlich schon.
In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ja.
Ja.
Naja, aber so ist es. Hey, frag nicht, was dein Land für dich machen kann. Frag, was du für dein Land machen kannst.
Ja, ich fühle mich gerade über dieses Lob, ich bin sehr glücklich, Oliver. Das macht mir viel Freude. Gib mir,
das ist auch mein Part.
Gib mir Kraft für die letzten 7 Seiten im Skript. Ja, er ist wiedergewählt worden. Überraschung. Zweite Amtszeit. Geprägt vom Hurricane Katrina, wo es auch ganz viele, das kann ich mir erinnern, habe ich nur live im Fernsehen mitverfolgt, große Berichterstattung. Das ist ja auch lange Zeit gar nichts passiert. Ist mir auch nachgesagt worden, dem George W., er habe da die Leute im Stich gelassen. Da sind ganz viele Menschen gestorben, Sachschäden, Chaos bei den Helfenden, ganz schlimm. Ja. Also wieder mal versagt.
Da spare ich mir jetzt meinen Kommentar.
Und dann, weil wir ja vorher von Todesstrafen gesprochen haben. Am 28. Juli 2008 stimmte Bush als erster Präsident nach 51 Jahren, Olli, der Todesstrafe für einen verurteilten amerikanischen Militärangehörigen zu.
Okay.
Ja, also erstens einmal erstaunlich, dass bei all diesen Todesstrafen, die da gefällt werden, keine Militärangehörigen dabei sind, bis auf einen, den man da extra hervorheben muss.
Ja, weil die auf der richtigen Seite stehen.
Die stehen auf der richtigen Seite, vollkommen richtig. Kannst aber trotzdem, dem George W. ist das egal. Der stimmt trotzdem für die Todesstrafe.
Ja? Der macht das gerne. Ausgleichende Gerechtigkeit.
Genau.
Jetzt fällt es mir auf, jetzt dreht sich die ganze Sache
schon. Jetzt dreht sich das. Dann gibt es ja internationale eine große Finanzkrise, an die wir uns auch noch alle erinnern können, die halt die letzte Zeit seines Dienstes prägen. Genau. Lasst mich mal kurz über das Skript fliegen.
Ich frage mich ja gerade.
Push go home, hat man ganz oft gesehen. Ja.
Was passiert wäre, wenn du nicht müde wärst und das wirklich intensiv durchgenommen hättest, deine Vorbereitung, dann wäre das ein 2-Stunden-Ding geworden, glaube Also jetzt, weil ich finde das eigentlich sehr richtig, an gewissen Stellen einfach auch zu springen. Und das ist ja interessanter.
Das habe ich mir aber immer vorgenommen gehabt. Das habe ich mir beim Skript vorgenommen. Okay. Nur ich habe es einmal, ich wollte es nur ehrlich gesagt, nur ein bisschen raffen und nur zusammenkürzen, bin aber dann nicht dazugekommen, weil ich zu faul war.
Ehrlich. Ja, und das macht dich sympathisch, Christian.
Ja.
Du kannst, was mir an dir so taugt und warum ich dich echt als Podcaster sehr eher verehre und schätze, du kannst auch mit wenig viel rausholen. Und das taugt mir. Du machst aus wenig, du machst aus scheiße Gold. Aus einer scheiß Vorbereitung machst du einen goldenen, legendären Podcast. Das ist super.
Ja, danke für dieses, ich glaube, das war ein Kompliment, oder? Ich meine, das war verpackt mit absolut, sehr viel Wut und Hass, kann man fast sagen. Aber nein, bin mir jetzt nicht sicher mehr. Aber ich glaube, es war ein Kompliment und als solches nehme ich es auch auf.
Ja.
Es hat einen Dokumentarfilm gegeben, einen sehr bekannten, Michael Moore. Der hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern viele Dokus gedreht, zum Beispiel Fahrenheit 9/11 und Columbine, Bowling for Columbine.
Bowling for.
Mhm. Ja, auch ein großartiger Film. Da nimmt der George W. Bush auch einen großen Platz ein. Wer die noch nicht kennt, es werden nicht viele sein, aber ich schätze Michael Moore sehr, wie er Sachen manchmal so schön verzehren kann, dass man danach. Das ist alles, es ist ein Dokumentarfilm, der ist subjektiv, nicht objektiv, das wisst ihr auch schon. Habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt, liebe Hände, falls ihr glaubt, es ist objektiv. Nein, da ist immer eine Agenda auch dahinter. Und so ist es auch beim Michael Moore der Fall. Trotzdem sehr unterhaltsame Filme. Und ich glaube, bei Bowling for Columbine ist auch die einzige Szene, in der Marilyn Manson sympathisch wirkt, oder? Die ich bisher gesehen habe.
Ja, bei Californication.
Ah. Ist er da dabei? Ah, da ist er ja auch dabei. Stimmt. Ja. Ah ja. Na gut, Olli.
Ja.
Jetzt wird Zeit.
Der amerikanischen Wirtschaft zu dem Zeitpunkt gegangen?
Schlecht.
Ja?
Ja.
Aber das macht nichts, wenn man einen Präsidenten Bush hat.
Naja, die haben schon lange. Die Finanzkrise, die hat ihn schon sehr zugesetzt.
Aber das beste Mittel, die Wirtschaft wieder zu beleben, ist ein Krieg.
Mhm.
Dann geht es wieder bergauf.
Mhm. Ja, dann geht es bergauf.
Das hat er mal zum argentinischen Präsidenten gesagt, in einem Gespräch.
Das gibt es ja nicht.
Mhm. Ist aber so.
Naja, du, aber so wie es für uns ein Leben nach dem Podcast gibt, hat es für einen George W. ein Leben nach der Präsidentschaft gegeben. Weißt du, was er da so alles so gemacht hat? Da hat er sich ja eher gut gehen lassen. Hat er Bücher geschrieben, Olli, erzähl mal.
Oder nach der Präsidentschaft? Naja, habe ich ihn eigentlich total aus den Augen verloren, muss ich gestehen.
Okay, dann sage ich das. Er hat sich in Dallas niedergelassen. Dallas, Texas. Mhm. Und hat angefangen, seine Memoiren zu schreiben, die unter dem Titel Decision Points 2010 bereits auf Englisch erschienen sind. Haben sie ganz gut verkauft. 220.000 Mal. Ich glaube, Obama hat mit seinem Buch mehr verkauft.
Am gleichen Tag, ne? Also am Erscheinungstag.
Am gleichen Tag.
Sollte man vielleicht dazu sagen.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Danke, Olli. Und darum brauchen wir auch dich. Was, dass du einfach manche so schöne Seitensätze.
Ja, Seitensätze
ist dein Ding.
Ja, als Legastheniker tue ich immer schwer, Dinge zu überfliegen und dann grob zusammenzufassen. Aber ich kann immer wieder Seitensätze mir durchlesen und dann eingreifen. Jederzeit.
Ja, danke für dein Eingreifen. Am 2. Mai 2011 war es dann soweit. Da hat eine Spezialeinheit der US- irgendwas, SEALs, glaube ich, Navy SEALs, ebenfalls eingegriffen in der Operation Neptune Spear. Sie haben nämlich sie auf die Suche und auf die Jagd nach uns Osama Bin Laden gemacht, ihn auch gefunden und in einem Haus mit ein paar anderen Menschen dann nur erschossen. Es ist der George dann.
Noch erschossen dann eine kleine. Das tut uns jetzt fast ein bisschen leid, aber ihr wisst
ja, nein, ich habe einfach
genau
so
das, was müssen. Du vorher gesagt hast, dieses trockene Oberlesen und ja. Einfach dabei bemerken, wie absurd das alles ist.
Ja, voll.
Ich meine, dass man Obama beseitigt, okay, also wenn er Staatsfeind Nummer 1 ist, das ist wahrscheinlich unumgänglich. Aber so, weil, wie du das jetzt so gesagt hast, wunderbar, zusätzliche Leute
noch. Ja, schon ein paar Frauen von ihm und so, also es sind schon mehrere gestorben dann an dem Tag. Trotzdem war es für die USA ein Freudentag. Und so ist auch der alte Präsident informiert worden. Und dann sagt George, es war ein guter Anruf. Jedoch sehr nicht außer sich vor Freude.
Weil?
Ja. Was das sagt er nicht. Also, ach so, es war okay, ja, weil aber es ist nicht so, dass er sich vorher, das heißt, vorher abfeiert. Deswegen, weißt
du? Ja, dann das spricht er für Stabilität, ne?
Genau. Er tritt nach wie vor als Redner auf und man geht davon aus, dass er seit 2019 ungefähr 15 Millionen Dollar verdient hat durch seine Reden, die er heute. Er ist ebenfalls als Maler tätig. 2013 wurde er am Herzen operiert, es wurde ihm ein Stent gesetzt.
Ich wette, die Bilder, die hat er auch von wem anderen malen lassen. Wenn man die so anschaut.
Fix. Weiß ich nicht, nein. Ja. Weißt du, er hat viel Zeit. 2016 hat er dann seinen Bruder unterstützt im Wahlkampf. Gegen Donald Trump eben in Jeb Bush. Und Portraits of Courage, a Commander in Chief's Tribute to American Warriors. Da hat er Ölbilder von amerikanischen Warriors, Helden und Kriegern gemalt und das auch in Buchform veröffentlicht.
So ist es.
Ja. Jetzt ist nur eine Frage, die mir bleibt. Bist du genauso Banane wie ich?
Also ich möchte jetzt erst einmal beglückwünschen zu diesem wahrscheinlich legendären. Also wieder einer von in der Retrospektive, wenn wir dann in der Jahresskala zurückschauen.
Ja.
Werden wir wahrscheinlich uns selbst nochmal beglückwünschen.
Wird sehr gut, der Gast.
Okay. Super, hat mir sehr taugt, war wirklich viel spannende, interessante Information dabei. Glaube, wir haben das gut über die Bühne gebracht. Ja, ich bin Banane. Hätte man nie erwartet, dass ich heute nach vier Tagen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, vier Tage, Festival weniger Banane bin als du. Aber ist wunderschön. Von daher, ja, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Genießt es, dass wir fast Dienstag schon haben. Und der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, das sei auch noch gesagt, der kommt in 3 Stunden raus. Und daher auch ungeschnitten. Also viel Spaß dabei. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bitte euch.